Wir haben heute Abend wieder eine Lesepredigt von Johann Gerhard Onken. Und zwar ist diese Predigt überschrieben mit Jesus, der Schutzengel seines Volkes. Jesus, der Schutzengel seines Volkes. Und Onken schreibt, das köstliche Gotteswort, zu dessen Betrachtung wir jetzt übergehen, steht im 63. Kapitel des Propheten Jesaja im 9. Verse. Und ich möchte ihn einmal aus unserer Elberfelder lesen und dann auch aus der Übersetzung, die Onken zitiert. Da heißt es in Jesaja 63, Vers 9. In aller ihrer Not, nicht Bote noch Engel, er selbst hat sie gerettet. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Und er hob sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Und Onken zitiert das, in allen ihren Ängsten ward ihm auch Angst und der Engel seines Angesichts half ihnen. Er erlöste sie darum, dass er sie liebte und ihrer schonte. Er hob sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Möge der Herr denselben an unseren Herzen segnen. Sind wir doch als Gotteskinder des Trostes noch gar sehr bedürftig, und zwar alle Tage aufs Neue. Und wo anders könnten wir den finden, den Trost, als hier in der Heiligen Schrift, dem Wort des lebendigen Gottes. Dieses ist die königliche Schatzkammer, das Vorratshaus für alle unsere Bedürfnisse, dahin wir uns immer wieder zu wenden haben. Als der große Gott sein Bundesvolk während des Aufenthalts in der Wüste mit Manna vom Himmel speiste, wies er sie an, dasselbe persönlich vom Boden aufzuheben. Und zwar jeden einzelnen Tag mussten sie frisches Manna sammeln, weil sich dasselbe nicht von einem bis zum anderen Tag aufheben ließ, ohne zu verderben. Eine Ausnahme machte er nur am Sabbattag, welcher als Vorbild der Ruhe in Christus und des himmlischen Sabbats nicht durch werktätiges Treiben entweiht werden durfte. Ebenso war es mit der Stillung ihres Durstes. Sie hatten alle Tage aus der süßen Flut zu schöpfen, welche dem Felsen entfloss, der ihnen folgte. Gleicherweise haben wir alle Tage aus der Gnadenfülle unseres Gottes zu schöpfen, damit unser geistliches Leben erhalten und gekräftigt wird. Ja, noch im Himmel sind die Seligen und alle Engel hinsichtlich ihrer Wohlfahrt lediglich auf Christus angewiesen. Wir sind und bleiben abhängig von Gottes Güte. Das wahre Christentum ist nichts Subjektives, bei dem man bei sich selbst stehen bleibt, sondern etwas Objektives. Christus ist das A und O desselben. Was er in seiner Liebe für uns bereitet hat, was uns durch ihn zugeflossen ist und immer noch zufließt, das und nichts anderes ist der Gegenstand unseres Glaubens und unserer Freude. Wir haben nun nach Anleitung unseres Textes auf den Schutzengel des Volkes Gottes zu blicken. Und indem wir das tun, werfen wir zugleich einen Blick in Gottes Vaterherz. Zwei Fragen beschäftigen uns hier. Erstens, wer ist dieser Schutzengel? Und zweitens, in welchem Verhältnis steht er zu dem Vater? Also erstens, wer ist dieser göttliche Schutzengel? Derselbe wird in unserer Schriftstelle der Engel seines Angesichts genannt. Hierdurch wird er als Mittler zwischen den Menschen und Gott bezeichnet, durch welchen sich Gott uns Sündern offenbart. Der Ausdruck Engel überhaupt weist ja auf jene himmlischen Boten und seligen Geister hin, die Gott zum Diener derer, welche die Seligkeit ererben sollen, verordnet hat. Offenbar steht dieser Engel des göttlichen Angesichts viel höher als die gewöhnlichen Engel. Auch er nimmt im Text eine ganz eigenartige Stellung ein. Es werden ihm doch menschliche Gefühle und Empfindungen sowohl wie göttliche Taten zugeschrieben. Es heißt von ihm, darum ward er ihr Heiland. In allen ihren Ängsten ward ihm auch Angst und der Engel seines Angesichts half ihnen. Er erlöste sie darum, dass er sie liebte und ihrer schonte. Er hob sie auf und trug sie alle Zeit von alters her. Also als der Heiland und als der Schutzengel, als der liebevolle Mittler tritt er vor unser geistiges Auge. Es ist deshalb kein Zweifel, dass wir den Sohn Gottes darunter zu verstehen haben, welcher an vielen Stellen von dem Alten Testament der Engel Gottes genannt wird, nicht ein Engel Gottes. Oder er wird auch der Engel des Herrn genannt und in der Stelle Maleachi 3,1 der Engel des Bundes. Er erscheint schon damals in menschlicher Gestalt, als der nicht die Natur der Engel, sondern die menschliche Natur annimmt, um uns zu erlösen und zur Kindschaft Gottes und zur seligen Gemeinschaft mit ihm, dem höchsten Gut, zurückzubringen. Lasst uns nun einige Stellen im Alten Testament anschauen, worin dieser Engel Jahwe erscheint und das unserem Gedächtnis vorführen. Zum Beispiel bei der Hagar, Abrahams Magd, als sie dort in dieser Einöde unter den betrübten Umständen beim Wasserbrunnen saß und er ihr erschien und sie zur Besinnung brachte. Da war sie so von seiner Hoheit durchdrungen, dass sie den Besuch Du Gott des Sehens nannte. Dies zeigt an, dass ihr ähnlich zumute gewesen sein mag, als jener samaritischen Frau am Jakobsbrunnen bei Sichar, da sie von Jesu Rede aufs Innerste bewegt wurde in ihrem Herzen und zugeben musste, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. So dann erscheint er dem Abraham an jenem denkwürdigen Tage, der dem Untergang von Sodom und Gomorra voranging, und zwar in Begleitung zwei erschaffener Engel. Das ganze 18. Kapitel im ersten Buch Mose handelt von diesem folgenschweren Besuch. Von der Bewirtung des hohen Gastes und seiner Begleitung, von der Bestätigung der Verheißung des längst erschaffenen Kindersegens der betagten Sarah, von der Erfüllung des drohenden Strafgerichts über die gottlosen Städte im Salztal, endlich von der Herablassung bei der Fürbitte Abrahams, dass er die Städte nicht verderben wollte, wenn auch nur 10 Gerechte darin gefunden würden. Ferner erschien er dem Abraham, da dieser auf Gottes Befehl den Isaak opfert und schon im Begriff ist, ihm den Todesstoß zu geben. Dies ist eine der herrlichsten Offenbarungen Gottes, unseres Heilands im Alten Testament, wobei Abraham getröstet, gebelehrt und gesegnet wurde. Zweimal erschien er auch dem Erzvater Jakob, zuerst auf der Flucht vor seinem Bruder Esau dort in Bethel, wo Jakob auf bloßer Erde schlief und im Traum die Himmelsleiter sah, auf welcher die Engel Gottes auf ihn niederkamen, während der Herr auf derselben stand und ihm herrliche Verheißungen gab. Das zweite Mal, als er 20 Jahre später im Begriff ist, den Boden Kanaans wieder zu betreten und die ganze Nacht allein im Gebet blieb. Dort, an der Furt Jakobs war es, wo er sich in ein Ringen mit dem Engel Jahwe einließ, so furchtbar, dass ihm sein Hüftgelenk darüber verrenkt wurde und so erfolgreich, dass der Herr ihn segnete über alles Bitten und Verstehen, so dass er bekannte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen, auch in Klammern errettet. Es war dieser Engel des Herrn, der Mose in einer feurigen Flamme aus einem Dornbusch erschien und zu ihm sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Wobei er sich zu erkennen gab als der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs und Mose zum Führer und Mittler seines Volkes berief, dem er Erlösung aus der Drangsal Ägyptens bringen sollte. Dieser Engel war es, der Sünde vergeben und behalten kann. Im Buch Daniel erscheint er als der Mann, der in Leinwand gekleidet ist. Kapitel 10, 5 und 6, vergleiche dazu auch Offenbarung 14 und Offenbarung 1, 14 und 15. Und in Maleachi tritt er uns entgegen als der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Maleachi 3, Vers 1. Aus all diesen Stellen geht aufs Klarste hervor, dass er kein erschaffener Engel, sondern das göttliche Haupt der Engel, der ewige Sohn Gottes ist. Auch in Psalm 34 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er hilft ihnen heraus. Also, er ist Jahwe, dem Vater gleich im Wesen und an Eigenschaften. Er ist der sich offenbarende Gott, das ewige Wort, das schon von alters her bei seinen Erscheinungen sich der menschlichen Gestalt bediente und später in seiner heiligen Menschwerdung die beiden Naturen, Gottheit und Menschheit in sich vereinigte, was uns ewig ein unergründliches Geheimnis bleiben wird. Kommen wir zu der zweiten Frage. Welche Stelle nimmt dieser Gottgesandte ein? Also in welchem Verhältnis steht er zu dem Vater? Das ist gemeint sowohl in der Beziehung zu Gott als zu uns Menschen. Geliebte, der Text bezeichnet ihn als den Engel seines Angesichts, was uns lehrt, dass er dem Vater unzertrennlich nahesteht, und zwar von Ewigkeit her. Und es heißt, es lehrt uns auch, dass der verborgene Gott sich durch ihn, den Sohn seiner Liebe, uns offenbart hat. Alle Offenbarungen Gottes, alle Bundesschließungen im Alten Testament geschahen durch diesen Engel seines Angesichts, der Gottes Gnade und Wahrheit vermittelte und dabei in stufenweiser Steigerung zu immer hellerer Offenbarung schreitet. Erinnert uns dies nicht an den Anfang des Evangeliums im Johannes, wo es heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe geworden. Und ohne dasselbige ward nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Johannes 1:1-5. Auch hier ist er der Offenbarer und Vollzieher der göttlichen Gedanken und des göttlichen Willens. Wie kann man wissen, was im Menschen ist, was er denkt und will, ohne dass er sich ausspricht? Und kann man Gott erkennen, ohne durch das lebendige Wort den Menschen gewordenen Gottessohn? Doch erkennen wir im Lichte des neuen Bundes und der vollbrachten Erlösung, dass der Sohn Gottes es von Ewigkeit her übernommen hatte, auf dem geheimnisvollen Wege seiner Stellvertretung uns sündige Menschen mit dem Vater zu versöhnen und als Gnadenkinder an Gottes Herz zurückzubringen. Wir wissen, dass er das Lamm Gottes war, auserwählt von Ewigkeit her und gekommen in der Fülle der Zeit, um sich für uns zum Opfer darzubringen. Er hat die Bürgschaft übernommen vor Grundlegung der Welt, die schwere Schuld zu tilgen, unter der alle Welt da niederlag. Mit seinem kostbaren Blut bezahlte er das hohe Lösegeld, womit er uns vom ewigen Fluch loskaufte. Wenn du an Jesus glaubst, so ist deine Schuld bis zum letzten Heller bezahlt. Schon im ersten Teil wurde darauf hingewiesen, dass dieser Engel seines Angesichts die Stelle des Mittlers einnahm. Wenn nicht Jesus mit seiner Unschuld und Gerechtigkeit zwischen uns gefallene Sünder und den großen heiligen Gott getreten wäre, der Höchste hätte die Welt der Sünder längst vernichten müssen. Nun aber ist er der Gnadenthron, der zwischen Gott und uns steht. Der Vater sieht uns, die wir durch Jesus erlöst und gerecht geworden sind, nicht anders an als nur durch seinen teuren Sohn. Gottes Vaterauge und unser Kindesauge müssen sich begegnen in dem Engel seines Angesichts. Wir wissen es durch des Vaters Zeugnis, dass Jesus das Wohlgefallen Gottes ist. Gleicherweise wissen wir, dass Gott Wohlgefallen an seinen Kindern hat, die angenehm gemacht sind in dem Geliebten. Der Himmel mit all seinen Bewohnern blickt nur auf den Engel Jahwe, dessen Angesicht Licht und Leben spendet für alle jene seligen Geister. In der weiten Schöpfung ist niemand, den Gott mit Wohlgefallen anblicken kann, als nur den Engel, den Mann zu seiner Rechten im purpurfarbenen Kleid, wie es in einem Lied von Krummacher heißt. Es ist ein großer, herrlicher Gedanke, dass ein Mensch der Bundesvermittler im Himmel ist. Ein Mensch, und zwar Gottes eingeborener Sohn. Wäre Jesus, unser erstgeborener Bruder, nicht im Himmel, wäre er nicht dort als unser Haupt, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden, so würde kein zweiter Mensch jemals in den Himmel gelangen. Der große Gott liebt mit derselben Liebe, die er zu seinem Sohn hat, auch die, welche in seinem Sohne sind. Unser Text sagt uns dann, was wir diesem Engel zu verdanken haben. Alle Wunder, welche Gott an seinem Volk Israel im Alten Testament getan hat, geschahen durch die Hand dieses Engels. Und auch von der Hilfe des Engels ist hier die Rede. Alle und jede Hilfe auf dem Weg zum Himmel, wem verdanken wir sie? Nur dem treuen Heiland. Da ist erstlich die Hilfe, die uns Sündern zuteil geworden, die unseren Stolz gebeugt und uns zu Jesu Füßen gebracht, die uns Buße und Glauben geschenkt hat. O, denke daran, liebe Seele, welche mächtige, göttliche Hilfe dir zuteil wurde, dass du dich losreißen konntest von der Welt, von den Banden irdischer Freundschaft, von jeglicher unheiligen Verbindung, losreißen vom Satan, der dich gefangen hielt nach seinem Willen. Meine Brüder und Schwestern, lasst es uns alle aufs Neue empfinden und bekennen, unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Dann redet unser Text auch von der Erlösung durch den Engel. Er erlöste sie darum, heißt es, dass er sie liebte und ihrer schonte. Wie oft geschah das an ganz Israel? Ganze Völker gab Gott dahin, um sein Volk zu erlösen. Indes diese Erlösung im alten Bund war nur ein Schatten von jener Erlösung auf Golgatha, wo Jesus den vollen Preis für sein Volk bezahlte, nämlich sein kostbares Blut. Oh, dass es in unseren Herzen, in unseren Häusern geschrieben stehe, mit flammender Schrift: Ich bin erlöst, frei von der Sünde, frei vom Gesetz. Der Apostel sagt in Römer 6, Vers 18, da ihr nun frei geworden seid von der Sünde, da seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Das schreibt Paulus und er nennt sich am liebsten selbst ein Knecht Jesu Christi, ein Sklaven Jesu Christi. Welches war und ist nun der Beweggrund von Jesus Christus, sein Wort wahrzumachen? Es heißt hier, darum, dass er sie liebte. Dass er sie liebte. Er hat uns aus freiem Willen geliebt, ohne vorher etwas Gutes in uns vorauszusehen. Oh, welch ein Abgrund der Barmherzigkeit. Wer tot ist, der kann sich nicht regen und bewegen, ehe er zum Leben erweckt ist. Wie sollen wir zu Gott kommen ohne Jesu Vermittlung? Wie treffend ist doch die Schilderung seines tatkräftigen Erbarmens. Es heißt hier, er hob sie auf und er trug sie von alters her. Wo fand uns denn sein Adlerblick? Ach, im tiefsten Elend. Als Findelkinder, die in ihrem Blute lagen, wie es in Hesekiel 16 heißt, nackt zappelnd, von einem Tigermutterherzen aufs Feld hinausgeworfen. O, wenn wir erwägen, wer es war, der sich unser erbarmte, uns liebreich vom Boden aufnahm, uns badete, kleidete, in seine Arme nahm und an sein Herz drückte, muss unsere Seele in Freude und Dankbarkeit gegen den Retter übergehen. Er hob sie auf und er trug sie alle Zeit. Wie lange schon hat Jesus dich getragen? Mit welcher Geduld und Zärtlichkeit hat er dich getragen und ist dein noch nicht müde geworden. Wir haben 100-mal die Geduld mit uns selbst verloren, aber er hat sie niemals verloren. Seine Geduld mit uns bedeutet unsere Rettung, unsere Seligkeit. Wie Petrus es schreibt und wie wir es alle Tage mehr und mehr erfahren. Ja, Gottlob, er ist Jahwe. Er ist nicht nur ein Menschenkind, sondern der ewig treue Heiland. Hierin liegt die Bürgschaft, dass er uns, seine Kinder, auch ferner noch tragen wird, so lange, bis die durchbohrten Hände, die uns erkauft, uns hineingetragen haben in das ewige Heiligtum. O, dieser seligen Gewissheit stimmt unser Herz alle Tage sein Halleluja an. So sei und so bleibe es zu seinem Ruhme. Amen.